Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Wolfman, dem neuen Universal-Monsterfilm, der am 23. Januar 2025 in die Kinos kommt. Ich habe zwei MitstreiterInnen bei mir, Johannes und Lida. Herzlich willkommen. Und Johannes ist quasi unser neuer Werner, der hat den Film in der Sneak gesehen. Und Lida und ich in der Pressevorführung. Und dementsprechend werden wir ein bisschen casten. Wir begrüßen euch dazu. Vorab, wie immer, die Info, das wird hier eine Non-Spoiler-Review. Erst einmal ein Cast, in dem wir versuchen, so wenig wie möglich zu spoilern, bis auf das, was bekannt ist aus Trailern und aus der Synopsis, die wir ja offiziell immer bekommen. Wer jetzt ganz zimperlich ist, geht bitte erst ins Kino, guckt dann bei uns rein, beziehungsweise hört bei uns rein und dann könnt ihr euch den Cast geben. Wer da nicht so pingelig ist, der kann uns erstmal folgen bis zu unseren Resümees. Wenn die dann getätigt sind, dann brauchen wir noch so ein paar Minütchen im Spoiler-Part. Da könnt ihr euch also drauf freuen. Ja, apropos freuen, wie war es denn bei euch beiden? Johannes, vielleicht zuerst mit der Erwartungshaltung auf einen neuen Wolfman-Film aus dem Hause Blumhouse. Warst du richtig gespannt? Hast gesagt, ja, endlich wieder Blumhouse. Gab ja auch nur 3 bis 12 Filme pro Jahr oder eher so ein bisschen reserviert in der Erwartungshaltung.
Ja gut, Blumhouse hat ja nicht den besten Ruf, aber ich finde, man muss ja schon sagen, dass sie es hinkriegen, wertige Horrorfilme ins Kino zu bringen. Also die sehen ja meistens doch schon relativ gut aus, auch wenn die Qualität ja schwankend ist. Aber da ja Lee Whannell hier Regie geführt hat, der ja vorher Der Unsichtbare gemacht hat und auch Upgrade, also einen finde ich, sehr effektiven Horrorfilm. Und Upgrade ist so ein richtig launiger Actionfilm, so ein B-Movie eigentlich. Und da war ich dann schon sehr gespannt, was er aus diesem Werwolf-Mythos macht, auch wenn ich sonst überhaupt keine Verbindung groß irgendwie zu Werwolf-Filmen habe. Aber ich meine, so ein klassisches Monster nochmal wiederbeleben auf eine andere Art, habe ich gedacht, warum nicht?
Wie sieht's bei dir aus, Lida? Auch wenn du jetzt eingedenk der Tatsache, ich gehe mal bei dir von aus, du kennst mindestens mal eine der vielen Werwolf-Film-Reinkarnationen, vielleicht auch den letzten Wolfman von Joe Johnston. Wie sieht's bei dir aus? Wie war da deine Erwartungshaltung?
Ja, ich kenne sie alle, sogar die meisten ganz alten Wolfman-Filme von Universal, die hier immer noch als Inspiration oder Vorlage angeführt werden. Und Universal ist ja auch der Verleih weiterhin. Und ich habe mich tatsächlich sehr auf diesen Film gefreut. Zum einen, weil ich einfach Horrorfilme mag. Dann nochmal, weil ich Werwölfe einfach mag. Ja, jetzt nicht unbedingt die aus Twilight, aber generell finde ich das durchaus immer wieder interessant, auch wenn es nicht so viele oder vielleicht auch gerade, weil es nicht so viele wirklich gute Werwolf-Filme gibt und das sehr herausfordernd ist. Und dann nochmal, weil ich positiv überrascht war von Lee Whannell's The Invisible Man, wo ich wenig erwartet habe und schon gedacht habe, dass das jetzt sehr, sehr, sehr mainstreamig wird und dann doch sowohl schauspielerisch, der war ja mit Elizabeth Moss, ganz großartige Darstellerin, als auch inszenatorisch sehr positiv überrascht war. Und ja, da hatte ich jetzt schon hohe Erwartungen und habe mich auch entsprechend auf den Film gefreut.
Ja, ich bin so in der Mitte von euch beiden, würde ich sagen. Also ich fand auch The Invisible Man so 2/3 richtig gut. Ich fand den Showdown ein bisschen zu dolle. Also es wird dann ja eher so ein Actionfilm als eher so ein Suspense-Horror-Drama, was es vorher ist. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich einen Trailer gesehen hatte oder ob ich keinen gesehen hatte. Jedenfalls ist er mir A, nicht so sehr im Gedächtnis geblieben, dass ich mich viel darauf freuen und erinnern konnte und B, auch, dass meine Erwartungshaltung so ein bisschen gedämpft war. Ich finde aber den Zugang, den jetzt Universal da benutzt und nutzt, den finde ich ganz interessant, weil kleinere Budgets, etwas freieres schaffen, nicht so sehr verbunden, das finde ich schon einen ganz schlauen Move. Du hattest jetzt schon den Namen gesagt, Lee Whannell, unter anderem auch bekannt für das Drehbuch zu Saw, der auch eine tragende Rolle dort gespielt hat. Lida, wie stehst du denn sonst zu seinem Schaffen, jetzt abseits von den von dir genannten The Invisible Man?
Ja, ich muss zugeben, dass ich von den Insidious-Filmen und auch von Saw nie ein besonderer Fan war. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwas Schlimmes in diesen ja so Folterhorrorfilmen sehe. Das gab ja, als die gerade neu rauskamen, besonders immer viele Diskussionen. Insidious ist für mich einmal wegen des sehr oft klerikalen Untertons schon mal suspekt und letztlich wird da halt mit einem Teil und nach dem nächsten danach immer wieder die gleiche Soße aufgewärmt. Also das hat mich alles nicht so umgehauen. Andererseits habe ich das immer nicht so als seine ganz persönlichen Filme wahrgenommen, sondern ein bisschen so als Fließbandarbeit. Man muss ja letztlich, das wird ja gerne vergessen, als Filmschaffender oder Filmschaffender auch irgendwie leben und sichtbar und relevant bleiben und kann nicht einfach nur Herzensprojekte machen. Es sei denn, man will dann irgendwann unter ferner Liefen im ganz abgelegenen Off-Independent-Sektor rumdümpeln.
Wie ist es bei dir, Johannes? Kennst du, also ich gebe schon mal zu, ich kenne die Insidious-Reihe gar nicht, bin da komplett raus. Dementsprechend halte ich mich natürlich sehr an Saw, an, wie du auch schon sagtest, Upgrade, den ich wirklich visuell vor allen Dingen sehr überragend fand für einen Low-Budget-Actioner. Und wie ich schon sagte, den Invisible Man finde ich echt richtig gelungen in zwei Dritteln. Wie ist es bei dir? Wie stehst du zum Schaffen von Lee Vanell?
Ja, ich glaube, ich habe den sonst eher so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen nicht ganz gerechtfertigt, so als Anhängsel von James Wan halt mitbekommen bei Saw. Oder der hat ja auch das Drehbuch zu Dead Silence geschrieben. Das ist so ein früherer Puppenhorrorfilm von James Wan, den ich richtig, richtig gut in Erinnerung habe. Ich habe den sehr lange nicht mehr geguckt. Und die Insidious, ich konnte damit nicht so viel anfangen. Also ich mag viel von James Wan, aber ich fand auch Conjuring, dieses ganze irgendwie Universum, das gehört ja nicht so zusammen, aber gefühlt ist das so zusammen entstanden. Und da hatte ich irgendwie... Ja, konnte ich nicht so viel mit anfangen und auch den letzten habe ich gesehen und ich habe, glaube ich, alles wieder vergessen von Insidious. Also das ist schon irgendwie so ein bisschen vielleicht typisch Blumhouse. Man guckt es, also ich konnte mich auch nicht groß dran stören. Es war halt so da und jetzt weiß ich nichts mehr davon.
Ich will es dir nachsehen. Also wie gesagt, die Insidious-Reihe, ich verwechsel die auch immer mit irgendwie Annabelle und Conjuring, weil es für mich irgendwie alles gefühlt dasselbe ist. Irgendwas ist mit Patrick Wilson und irgendwie auch nicht und da komme ich durcheinander. Ich finde aber den Zugang, den Universal jetzt nutzt, sie gehen hier wieder mit einem relativ überschaubaren Budget ran, 25 Millionen Dollar munkelt man, sie lassen Lee Vanell als Drehbuchautor gemeinsam mit seiner Partnerin Corbett Tucker ein bisschen freiere Hand und ja, mixen so eine spannend erscheinende Cocktailmixtur aus Familiendrama meets Werwolf, Action und Horror. Wir schauen gleich mal, wie gut uns das so gefallen hat und wie uns die Machart des Films gefallen hat. Vorab allerdings brauchen wir natürlich immer so ein bisschen inhaltliche Reserven und ein bisschen Sicherheit. Johannes, worum geht's denn in Wolfman? Kannst du uns ein bisschen was dazu spoilerfrei erzählen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Im Film begleiten wir die Familie Lovell, bestehend aus Vater Blake, Mutter Charlotte und Tochter Ginger. Und die drei begeben sich auf einen Trip nach Oregon, weil Blakes Vater verschwunden, vermeintlich verstorben ist und er halt das Elternhaus nochmal besuchen möchte, verkaufen möchte. Und auf dem Weg durch den düsteren Wald passiert auf einmal ein Autounfall und da treffen sie dann auf eine Kreatur und dieses Treffen der Kreatur führt zu, ja, Veränderung beim Vater, sagen wir erstmal.
Ja, das können wir, glaube ich, so spoilerfrei auch kommentieren und zusammenfassen. Schönes Ding, ja. Wie fange ich da am besten mal an? Du hast gerade schon ein Stichwort gesagt. Es fängt der Film selber. Das fängt mit einer Rückblende an, die uns in 15 Jahre zuvor führt. Wir erleben einen Vater mit seinem Sohn bei der Jagd in der Natur und haben schon vorher einen, ja, Fließtext à la somehow Palpatine reappeared. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon bei dem Anfang ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, sehen wir jetzt das, was da im Text steht, oder ist das quasi das, was wir sehen, eine Info, die wir zusätzlich zu den Bildern bekommen, und war mir so ein bisschen unschlüssig und unklar darüber, was wir denn jetzt hier sehen. Lieder, wie ging es dir mit diesem merkwürdigen Expositionseinstieg in der Vergangenheit? Ich fand den, wie gesagt, ein bisschen deplatziert.
Mir hat er tatsächlich sehr gut gefallen. Ich fand sogar, dass das einer der stärksten Punkte des gesamten Films war, und er ist auch ganz essentiell für die Untertöne, die hier wieder eingeflochten werden, so wie es in The Invisible Man ja auch um Gewalt in der Beziehung geht, geht es hier um archaische Männlichkeitsvorstellungen, der Mann als Jäger und Beschützer der Familie und zum Teil auch darum, wie diese Konzepte oder antiquierten Ideale mit toxischer Männlichkeit verbunden sind. Insofern ist dieser dieses Intro, dieser Prolog, sowohl auf psychologischer Ebene wichtig, aber er ist auch ganz essentiell eine Art in sich geschlossene, hochspannende Episode, die ich tatsächlich wesentlich spannender fand als das letzte Drittel des Films, die sehr viel mit Atmosphäre arbeitet und auch ein bisschen die innerfilmische Mythologie etabliert, also sehr bedeutsam in dem Film in jeder Hinsicht, verankert die fast alles, sie verankert die wichtigste Figur, sie verankert die Kernthemen, sie verankert den Schauplatz, sie verankert die ganze Atmosphäre, die dort herrscht und gibt uns das Hintergrundwissen, um später der Geschichte und der Mythologie, die damit verbunden ist, folgen zu können. Und sie ist einfach auch in sich auf Horrorebene wirklich unterhaltsam und effektiv.
Wie ging's dir damit, Johannes?
Ich stehe da, glaube ich, so ein bisschen zwischen euch, weil ich bin da bei Lida. Ich finde es ganz interessant, wie der Vater, beziehungsweise interessant, also es ist ja schon sehr offensichtlich, wie der Vater hier gezeichnet wird. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie subtil ist, sondern es ist klar, was für eine Art Mann er ist und dass der Sohn damit offensichtlich sich unwohl fühlt und nicht zurechtkommt und darunter unter dieser Vater-Sohn-Beziehung leidet. Und das finde ich auch einen spannenden Take. Ich fand, das wird im späteren Film dann leider meiner Meinung nach zu wenig genutzt, auch wenn es vielleicht immer mitschwingt. Aber so ganz hat mich das auch nicht gekriegt, auch wenn ich schon fand, ich meine, das kann Lionel, es gab immer so gute Spannungsmomente. Ich finde gerade halt die, ich würde sagen, glaube ich, ne, fast das Ende von diesem Prolog, die Szene in dem Hochsitz. Also wenn der Vater zusammen mit dem Sohn da sitzt und es kommt irgendwas und wir sehen noch nicht, was da lauert und wir hören Geräusche, wir sehen so den Dunst von dem heißen Atem dieser Kreatur. Und das, finde ich, waren schon Momente, die gewirkt haben. Und es gibt auch so eine Szene, wo Blake als Kind halt mit dem Gewehr so zielt und man sieht ganz kurz ein Schemen. Aber das ist halt nicht so aufgebaut wie so ein Jumpscare, dass irgendwie nochmal Musik unterlegt ist, sondern man sieht es nur ganz kurz. Man hätte es auch übersehen können, wenn man einmal geblinzelt hätte. Und das fand ich eine ganz schöne Sache.
Ja, also da bin ich tatsächlich auch bei euch beiden. Also gerade diese Hochsitzszene fand ich extrem gut inszeniert, auf der Tonspur auch sehr eindrucksvoll. Wobei ich am Ende des Films sagen muss, ich habe echt Kopfschmerzen gehabt von den diversen Knarzen, Geräuschen und dem Score. Aber das hat an der Stelle noch nicht so viel ausgemacht. Die war wirklich hochspannend inszeniert und da fand ich es auch interessant, wie so die Konstellation ist. Das also, ich finde es ja immer super, wenn es so Szenen gibt und da macht die Conjuring-Reihe natürlich dann doch wieder was richtig, wenn die Experten Schiss bekommen. Und der Vater wirkt hier als typisch männlicher, wie Lida es auch gesagt hat, archaischer Typus, wirkt er natürlich so, als hätte er immer den Überblick. Und wenn der auf einmal mit seinem Sohn da im Hochsitz sitzt und Panik schiebt und nicht weiß, was da auf ihn zukommt und dir auch ganz schnell sagt, dass sie da hoch entschwinden müssen und dass sie bitte keinen Mucks machen. Das war wirklich ein guter Moment. In dem Moment dachte ich nur, okay, gib mir noch ein bisschen mehr davon. Gib mir ein bisschen Zeit noch mit diesen beiden Figuren. Lass noch mich mit denen warm werden. Ich habe jetzt natürlich die rudimentäre Figurenzeichnung schon verstanden. Der Sohn soll so ein bisschen kuschen. Der Vater ist sehr, sehr toxisch männlich, wie du das sagtest, Lida. Aber da, und das ist so ein bisschen mein Problem bei diesem ganzen Film, der hat nun eine relativ knackige Laufzeit von unter 110 Minuten. Und ich finde, der setzt manchmal für mich die falschen Zeitimpulse und Zeitakzente. Also diese Rückblende ist für mich ein bisschen zu kurz. Sie könnte durchaus länger sein und hätte für mich vielleicht sogar was Spannenderes zu erzählen als dann die spätere Figurenkonstellation. Während an anderen Stellen wieder Dinge sehr schnell abgehakt werden. Da kommen wir wahrscheinlich auch eher noch im Spoilerteil dazu, die ich dann mir natürlich inferieren kann. Aber mir fehlt dann einfach noch was dazwischen, dass ich so denke, so, okay, wieso ist das jetzt so schnell vorbei und wieso passiert diese Entwicklung so schnell? Da bin ich also ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze angeht. Zwiegespalten bin ich auch bei der Figurenkonstellation der Familie. Also Blake als dieser Autor, der so zwischen zwei Jobs ist, sich deswegen, man hat schon fast das Gefühl, notgedrungen um die Tochter Ginger kümmert, während die Frau so als, wenn ich mich noch recht erinnere, aufstrebende Journalistin irgendwie kennzeichnet wird, die irgendwie auch schreibt, zumindest habe ich das so noch in Erinnerung. Und ich gebe schon mal dem Film einen großen Kredit, dass also mit Matilda Firth, also eine Jungschauspielerin, keine 11 Jahre alt, eine Kinderschauspielerin dabei ist, die wirklich angenehm unnervig ist. Aber gleichzeitig ist mir diese gesamte Konstellation mit dieser notgedrungenen erzieherischen Hand des Vaters irgendwie so ein bisschen zu Stereotyp und hat auch für mich so dieses, es ist dann irgendwie kein Gender-Swap, aber es hat so einen faden Beigeschmack, so nach dem Motto, ja, eigentlich ist der Vater ja nur gerade zu Hause, weil er ja eigentlich zwischen zwei Jobs ist. Ansonsten wäre die Kindererziehung natürlich für die Mutter auch Pflicht. Und ich weiß nicht, also Julia Garner wirkt so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen bitchy, aber wirkt auch so ein bisschen so, ja, also ich möchte im Job schon Karriere machen und das Kind machst du ja. Und das hat so, finde ich, so eine unterschwellige negative Konnotation. Aber Lida ist da vielleicht anderer Meinung. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass das so eine negative Konnotation hat. Und mein Eindruck hier war auch, dass seine Vaterrolle durchaus eine bewusste ist. Zum einen ist er ja selber als, man sieht ihn als Kind, das vom Vater erzogen wird. Eine Mutter ist in der Vergangenheitsszene überhaupt nicht präsent. Wir wissen nicht, wo sie ist. Wir können aber anhand des ländlichen Settings der zurückliegenden Zeit vor 30 Jahren und des konservativ eingestellten Vaters davon ausgehen, dass die Mutter entweder weg ist oder tot. Also, dass die jetzt nicht irgendwie schick in der Stadt Karriere macht, wie die Frau von Blake in der Gegenwartshandlung. Aber man hat, denke ich, dadurch zum einen schon den Eindruck, dass die Vaterrolle gewisserweise bewusst ist. Einmal eine Distanzierung von diesem Männlichkeitsideal, das der Vater verkörpert. Blake lässt ja auch durchblicken, dass sein Vater für ihn eine schwierige Figur ist und er eine schwierige Beziehung zu dem hat. Das wird ganz deutlich klar, dass er also sagt, ich will nicht dieser aggressive, bedrohliche Vater sein. Ich will ein fürsorglicher Vater sein. Ich will ein moderner Mann, also ein toleranter Mann sein, der gar kein Problem damit hat, dass die Frau Karriere macht, aber in dem, was er sagt, und das finde ich durchaus realistisch, sieht man, dass es eben doch schwierig für ihn ist, sein tief verankertes Männlichkeitsideal und ein Ideal, was ja auch von der Gesellschaft gestellt wird, damit zu vereinen, dass er de facto Hausmann ist und Fulltime-Vater. Und natürlich auch, dass er durchaus eine ganz intensive Beziehung zu seiner Tochter hat, die im Film auch eine ganz große Rolle spielt. Also ich hatte nicht so den Eindruck, dass das was ist, was er nur notgedrungen oder vielleicht ein bisschen genervt macht, sondern dass das schon was ist, wo er mit Herzen dabei ist, dass da mehr so eine tiefe Verunsicherung ist, etwas falsch zu machen. Und natürlich ein Thema, das in dem Film eine große Rolle spielt, die Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen. Und die Vergangenheit ist es ja dann auch, die diese Figur ganz buchstäblich heimsucht.
Johannes, wie war es bei dir mit der Figurenkonstellation, mit der Familie? Erzähl mal.
Ich glaube, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also was ich ganz interessant finde, wir sehen ja ganz am Anfang, wenn er mit seiner Tochter durch die Stadt geht, er ist einerseits liebevoll, aber es gibt dann immer so Momente, wo so fast so ein bisschen durchblitzt, wie sein Vater auch mit ihm umgegangen ist, wenn sie da, ich weiß gar nicht, sie läuft da irgendwo lang und dann will er, dass halt dass sie auf ihn hört. Das fand ich ganz interessant. Ich fand diese Beziehung zwischen den beiden Ehepaaren ein bisschen ärgerlich, weil also ich kann das verstehen zu sagen, man muss nicht irgendwie zeigen, es ist alles heile Welt, aber die beiden sind von Anfang an so kaputt. Also das ist ja keine schöne Beziehung und ich finde, das kann man auch mal darstellen, aber hier, ich muss sagen, ich habe nicht durchgeblickt, dass die beiden auch mal, also dass da irgendwie eine Verbindung war. Also ich finde, mein Film wirkt es tatsächlich, sie haben nur noch die Verbindung über die Tochter, was natürlich irgendwie sein kann, aber ich habe irgendwie nicht gesehen, dass die beiden auch mal ein glückliches Paar waren und das fand ich irgendwie schade. Das hätte mir, glaube ich, also noch so ein bisschen... Ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, hätte man irgendwie die kriselnde Beziehung und nicht schon die Beziehung, wo ich denke, in zwei Monaten gehen die zum Scheidungsanwalt oder zur Scheidungsanwältin.
Es gibt ja auch so eine, also wie gesagt, wir sind ja nicht Spoilerteil, aber das ist, finde ich, schon sehr zu Anfang, gibt es ja, glaube ich, eine Frage seinerseits, ob sie glücklich sei oder ob sie noch irgendwie ihn lieben würde. Und da dachte ich so, ja, ist... Also man hat das Gefühl, der Film investiert eigentlich in diesen ersten New Yorker-Szenen so viel Zeit für Foreshadowing und macht eigentlich schon so ein bisschen quasi, seht die Saat für eine Ernte aus, die er dann im dritten Akt versucht einzuholen. Und für mich hat das leider dann so ein bisschen, wirkte das immer ein bisschen zu sehr aufgesetzt und hatte nicht so das organische Feeling. Denn genau das, was du sagst, war auch mein Problem. Ich finde so, die wirken von Anfang an nicht glücklich miteinander, obwohl sie ja offensichtlich zumindest in entfernt dieselbe Profession verfolgen. Und deswegen dachte ich so, okay, wo ist denn jetzt eigentlich euer Punkt? Und gleichzeitig ahnt man ja dann, okay, das Thema Entfremdung wird hier nochmal eine Rolle spielen. Und es spielt dann, wie ich finde, am Ende des Ganzen ja überdeutlich und auch sehr, sehr mit dem Holzhammer reingetrichtert. Deswegen, ich weiß nicht. Also mir hat diese Figurenkonstellation wirklich nicht so gut gefallen. Ich fand es interessant. Ich finde den Ansatz, wie gesagt, spannend, das zu machen bei einem Werwolf-Film, der nun auch Genre sein soll, so ein bisschen die leiseren Töne zu spielen. Aber so, also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es so Leavenells Versuch, ein bisschen Elevated Horror zu spielen, und da finde ich, scheitert er dann doch schon ziemlich stark. Naja. Ich muss auch dazu sagen, genau diese Szene, wo du meintest, dass Blake so einen Wutanfall bekommt, da dachte ich so, ja, also war es jetzt so ein schlimmer Wutanfall? Also ich bin selber Vater von zwei Kindern und ich witzelte noch, als es gibt so eine Szene am Anfang in der Rückblende, wo der Sohn nach oben gerufen wird und erstmal sein Bett noch klar striegelt und ich zu meinem Sitznachbarn, ebenfalls Vater von zwei Kindern, sagte, ich mache irgendwas falsch in der Erziehung. Also der da wirklich ganz sauber da die Bettkante und die Überdecke faltet. Und später sieht man dann halt, wie gesagt, diese Szene, wo er seine Tochter einmal, ich sag mal, er wirklich kurz anfährt. Das ist natürlich, ne, im Rahmen der gewaltfreien Erziehung natürlich irgendwie schwierig, aber es ist halt so ein kurzer Moment, dass ich dachte, jetzt ist es aber auch wirklich nicht so schlimm. Irgendwie hatte ich da schon das Gefühl, dass der Film da auch schon wieder ein Fass aufmachen will, um später darauf irgendwie zurückzukommen. Naja, nur gut.
Beide Szenen haben aber durchaus einen Sinn in der Handlung. Zum Beispiel zeigt uns ja dieses Bett zusammenfalten, eben wie streng die Erziehung von Blake als Kind ist und wie viel Angst er vor dem Vater hat. Dass er also weiß, alles muss ganz akkurat sein und da schon fast so soldatisch sein Bett und sein Zimmer alles in Ordnung hat, was er kaum noch was Kindliches hat. Also all diese kleinen Details, die in dieser Szene enthalten sind oder auch später in dieser ganzen Episode mit dem Vater, zeigen ja deren Verhältnis, ohne dass man übermäßig viel dazu erklären muss. Und gerade das.
Aber ist es dir nicht ein Stück zu viel? Also für mich, ich habe das dann schon, also das Bett hätte mir gereicht, aber dann gibt es noch zwei, drei Sachen, wo er nicht wegrennen soll und wo er da nochmal angefahren wird. Und das sind aber ehrlicherweise auch dann ja wieder auch Momente, wo ich als Erzieher sagen muss oder als Vater, es ist schon auch gar nicht so verkehrt. Also natürlich macht der Ton immer die Musik, aber dass der Vater seinen Sohn natürlich sagt, er soll im Wald nicht einfach wegrennen, kann ich schon irgendwie verstehen, muss ich sagen. Und deswegen war mir das dann manchmal zu viel des Guten und zu, ja, wie soll ich das sagen, ich hätte so eine Sache davon gebraucht und nicht fünfe, um das zu verstehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Livernell so auf Nummer sicher gehen will, sagt dem Motto, jetzt habt ihr es wirklich verstanden? Also der Vater ist schon ein harter Hund. Ne? Ich zeig noch dreimal, damit ihr es auch versteht. Und deswegen war mir das ein bisschen too much.
Ich bin gerade am Überlegen, also einerseits ja, ich finde, man hätte das subtiler machen können, gleichzeitig ist der Vorteil, dass es so auch alle checken. Also das ist ja auch, das muss man ja ganz stumpf so sagen, dass gewisse Sachen auch vielleicht auch mal so zu subtil sind und ich glaube, gewisse Sachen einfach mal klar zu machen, schadet nicht. Und ich finde, so hat, das passt ja auch nochmal in dieses Monster-Szenario und auch das wird ja später nochmal relevant, was für ein Sack der Vater ist.
Ja, also da kommen wir wahrscheinlich im richtigen Spoiler-Teil nochmal ein bisschen genauer drauf zu, aber ich muss sagen, also wirklich diese Laufzeit, die wenn du das ein bisschen runter reduzierst auf 2, 3 Momente und nicht auf 7, 8 und dann vielleicht noch, also da kommen wir gleich noch zu, so ein bisschen den Handlungsraum, den du dir ja auch selber sehr stark verengst, vielleicht noch ein bisschen weiter fasst, dann hast du, finde ich, auch ein bisschen inszenatorische Abwechslung, denn ich muss schon sagen, also wenn man es jetzt vergleicht mit Upgrade von Livernell, ist das, finde ich, inszenatorisch hier schon eine ganze Ecke, ich sag mal, konventioneller. Und das, finde ich, liegt vor allen Dingen auch daran, dass er einerseits mit der Kamera nicht so verspielt ist, wie es zuvor mal der Fall war, aber auch vor allen Dingen, weil er sich durch den Handlungsort dieser Hütte in den Wäldern Oregons doch schon sehr stark einschränkt und eigentlich da immer wieder die gleiche Formel abspult. Sehe ich das zu eng, Johannes, oder gibst du mir zumindest in Teilen ein bisschen recht?
Also ich finde, der Film macht handwerklich sehr, sehr viel gut. Also ich finde, das ist eine schicke Location. Ich finde, die Kamera schafft das durchaus stimmungsvoll, die einzufangen. Ich finde, die Practical Effects, die sehen toll aus. Ich finde, den Soundtrack, der ist auch gelungen. Gerade das Sounddesign, also was so, ne, irgendwie diese ganze Geräusche vom Wald und von den Kreaturen, das finde ich irgendwie, in der Theorie finde ich das alles schon gut. Aber ich weiß nicht, ich muss das irgendwie selber für mich ordnen, für mich funktioniert das alles nicht so wirklich. Also ich fand den Film nicht gruselig und nicht bedrohlich oder so. Also ich glaube, ein Punkt vielleicht ist ganz stumpf. Wir haben ja sehr, sehr viele wenige Figuren. Dementsprechend, ich sag mal in Anführungszeichen, passiert da relativ wenig, um irgendwie so ein Horrorfilm-Fan vielleicht zu befriedigen, was sowas angeht. Und ich fand es dann auch immer so ein bisschen repetitiv, was passiert, sobald die Monster oder das Monster in Action ist, weil dann ist es gefühlt immer, Personen laufen von A nach B, werden vom Monster verfolgt und dann macht das Monster nichts und dann laufen die Personen von B nach A und das Monster macht wieder nichts.
Lila, wie siehst du es? Also ich kann uns auch rein, ich bin da sehr nah bei Johannes. Wie ist es bei dir?
Ja, leider gelingt dieser effektive Spannungsaufbau und dieses Arbeiten mit Atmosphäre in der späteren Episode, die das nochmal nicht nur versucht zu wiederholen, sondern zu toppen, eben nicht. Das liegt eben auch zum einen daran, dass viel zu viel gezeigt wird. Und da haben wir ein ganz essentielles Problem. Es ist extrem schwer, Werwölfe zu zeigen, die nicht lächerlich aussehen, sondern gruselig. Das gelingt heutzutage einfach, also ich habe bisher keinen Werwolf-Film gesehen, in dem das wirklich gelingt, einen Werwolf zu zeigen, wo man nicht irgendwie grinsen muss. Und daran scheitert eben auch diese spätere Episode, weil hier auch die Metapher und die ganzen psychologischen Untertöne alles durchs Bodenlose fällt. Der Film war an so einem bestimmten Punkt, wo er sich entscheiden musste, lasse ich das jetzt alles im Wagen? Lege ich das alles auf einer rein psychologischen und mythologischen Ebene an, sodass man nie weiß, existiert hier ein Werwolf oder sind das reale Geschehnisse, die in einem bestimmten Kontext gesetzt einfach nur anders interpretiert werden? Oder gibt es echte Werwölfe? Und der Film ist halt, ja, echte Werwölfe, die den Weg gegangen. Und das funktioniert dann gerade ab einem bestimmten Punkt leider überhaupt nicht mehr und hat dann fast schon was unfreiwillig Komisches. Und auch bei mir in der Kinovorstellung gab es einige Lacher. Also das ist nicht nur mein zynischer Humor. Da war dann wirklich die Stimmung am Ende sehr angeheitert, gerade da, wo es tragisch werden sollte. Und da merkt man einfach, dass ein Film, der einen sehr effektiven, sehr kraftvollen Anlauf genommen hat und gestartet hat, sich damit auch leider voll auf die Fresse legen kann.
Ja, das hast du schön zusammengefasst, weil das war auch mein Eindruck. Also man sitzt ja am Anfang in so einer Pressevorführung oder bei mir ist manchmal auch bei Filmen, zu denen ich wenig weiß vorab, sitzt man ja so ein bisschen, okay, was erwartet mich denn jetzt hier? Und man lässt sich darauf ein und ich habe mich dann auch, ich kritisiere das natürlich im Nachhinein, weil es für mich in der Rückschau so retrospektiv nicht funktioniert hat, aber ich war auch bei der Rückblende an Bord. Ich war bei der Familienkonstellation zunächst an Bord. Ich fand den Unfall, der passiert, zwar sehr knackig und sehr kurz, aber auch sehr, sehr effektiv inszeniert. Also es geht wirklich ratzfatz und der Film kommt da schnell zum Punkt. Mein Problem ist dann tatsächlich, wenn es dann in die Hütte geht und die ja Transformation von Blake fortschreitet, denn ich glaube, das kann man auch schon mal so sagen. Also es ist halt am Anfang nicht der gleiche Blake, wie er es am Ende ist. Dann finde ich, tritt der Film ein bisschen auf der Stelle und kommt nicht so richtig vom Fleck, investiert gleichzeitig viel Zeit für das Zeigen von Dingen, die man so auch versteht. Ich komme mal jetzt mit dieser, ich habe es mal so Wolf Vision genannt, also so Szenen, in denen die Kamera so die Perspektive ändert und wir dann sehen, wie auf einmal das, was gesagt wird, gar nicht mehr richtig verstanden wird, weil es eine ganz andere, als ganz andere Sprache erscheint. Und da muss ich schon sagen, ey, diese Investition für die Metaphern von wegen, wir sprechen nicht mehr dieselbe Sprache und wir entfremden uns und ich bin jetzt nicht mehr der Mann, den du mal kennst. Das fand ich irgendwann einfach nur langweilig. Also ich habe gedacht, ja, Metaphern sind toll, aber ich brauche sie nicht alle 2 Minuten in einer abgewandelten Form. Ich habe das schon verstanden, dass das vorher eine Entfremdung war und diese Entfremdung jetzt auch quasi ja sich physisch präsent macht. Bin ich dazu mäkelig, Johannes? Sag mal.
Nee, ich kann das nachvollziehen. Ich finde halt gerade auch das, was Lida angesprochen hat mit diesem Werwolf-Design. Also wir sehen ja ganz viele so Zwischenschritte. Und ich muss sagen, ich finde so fertige Werwölfe, nehmen wir irgendwie Underworld, habe ich lange nicht mehr gesehen, kann auch schlecht gealtert worden sein. Aber dieses
Full-on-Werwolf gesehen im Studium, das ist lange her bei mir.
Dieses Full-on-Werwolf, finde ich, funktioniert noch. Aber gerade Werwolf in Transformation, das sieht ganz häufig irgendwie Panne aus. Und hier haben die ja, das muss man sagen, also ich finde das, was das Make-up-Department geleistet hat, das ist ganz großartig. Also das sieht schon sehr realistisch aus. Ich finde das Design nicht so cool. Und ich finde halt ganz schade, Christopher Abbott, ich weiß nicht warum, ich finde, der hat bei mir so etwas, der sieht gruselig aus. Mhm. Ich finde, der hat so eine bedrohliche Ausstrahlung. Aber sobald, die kleistern den dann mit Make-up zu und dann funktioniert das nicht mehr für mich. Also ich finde das so schade, das ist ein, also ich fand letztes Jahr, alle fanden Craven scheiße, ist jetzt irgendwie keine Überraschung, aber ich fand eher, der ist mir in Erinnerung geblieben. Auch wenn er nur ein ganz paar Szenen hatte, war der gruseliger als hier als Werwolf. Und habe ich gedacht, das kann nicht sein. Also das fand ich ganz, ganz schade, weil der eigentlich, das ist ein fähiger Schauspieler, der halt auch diese Bedrohung rüberbringen kann, so wirklich Angst machen kann. Und das hat dann für mich leider nicht mehr so funktioniert.
Ihr Zeuge, Lida?
Ja, Ich habe ja meinen Teil da schon zugesagt. Ich stimme dem zu. Und das Ding eben schauspielerisch war auch, dass da am Ende nicht mehr viel Material zum Schauspielern war. Ich mag Julia Garner durchaus gerne. Ich fand sie hier sehr wirkungsvoll. Auch die Kinderdarstellerin war nicht nervig, wie schon gesagt wurde. Mhm. Und Christopher Abbott hat sich alle Mühe gegeben. Aber gerade in diesem Raum der Verwandlung wusste man ab dem Punkt, wo er wirklich anfing, sich von jemandem, der aussieht, als hätte er gerade eine schlimme Infektion mit Tollwut oder Wundbrand oder dergleichen, sich wirklich in ein Monster zu verwandeln, wo absolut klar ist, das kann jetzt nicht mehr physisch sein, das ist jetzt im Fantasy-Bereich, da war es einfach nicht mehr glaubwürdig. Man hat sich irgendwann eigentlich gefragt, was soll der jetzt eigentlich spielen? Ich musste immer so ein bisschen an einen der wirklich schlecht gealterten Werewolf-Filme denken, nämlich mit Jack Nicholson, Wolf, mit dem deutschen Zusatztitel Das Tier im Manne. Und daran musste ich immer denken, da kommt es, das Tier im Manne. Und auch was du sagtest, dieser Punkt, diese Darstellung dessen, dass nicht Männer und Frauen dann an einem bestimmten Punkt nicht mehr die gleiche Sprache sprechen und so, das war mir dann auch zu plump, besonders weil das hier nirgendwohin führte. Und es war so ein guter Ansatz, der aber dann irgendwann nicht weiterentwickelt wurde. Denn die Frage ist ja auch, wie geht man zum Beispiel mit toxischer Männlichkeit um? Wie kann man das überwinden? Ist das jetzt zwangsläufig so, dass die Vergangenheit einen immer einholen muss? Oder dann auch diese Ambivalenz, ist es vielleicht sogar manchmal gut und notwendig, so einen männlichen Beschützer zu haben? Also nach dem Motto, so ein Papa oder Ehemann, der, wenn mal wirklich ein Werwolf angreift oder sonst irgendwer, dem ordentlich auf die Fresse geben kann. Also kannst du Feuer quasi nur mit Feuer bekämpfen? Das war alles denn irgendwann so widersprüchlich und unausgegoren, dass ich mir dachte, auch dann lasst es doch.
Ich finde es auch so schade, weil, ich meine, das ist jetzt ein milder Spoiler und ich gebe eine vorsichtige Warnung, bevor wir schon zum Fazit gehen. Deswegen, ne, also milder Spoiler. Ich finde so, also ich habe zwei Probleme da irgendwann gehabt, ne, weil du ja auch zu Recht sagtest, ich kann mich auf Fantasy und auf Horror einlassen und ich akzeptiere eine gewisse Blödheit aufgrund von Charaktereigenschaften oder von Charaktermomenten, in denen Figuren was Dummes machen. Hier gibt es aber eine Szene, in der Julia Garner mit irgendjemandem Funkkontakt versucht aufzunehmen und schon sehr frühzeitig quasi sowas sagt wie, mein Mann ist nicht mehr der ist, also da ist irgendwas Schlimmes passiert und man denkt so, also eigentlich hat er bisher nur irgendwie am Arm geblutet und geschlafen. Also es kann auch einfach mal nur stressbedingt und irgendwie hat er sich vielleicht bei einem Tierbiss irgendwas eingefangen. Deswegen fand das ging mir manchmal, deswegen habe ich vorhin so diesen Zwiespalt auch versucht klar zu machen. Manchmal investiert der Film wahnsinnig viel Zeit für Dinge, um sie wiederholt völlig zu verdeutlichen. Und so wie Johannes das sagte, ist auch noch für Hans doof quasi zu plakativ und sehr, sehr offensichtlich zu machen. Und dann macht er wieder so, hä? Also wie? Also das hat sie jetzt schon gemerkt. Also sie hat das jetzt eigentlich schon durchschaut, was da gerade passiert. Bleibt aber trotzdem mit ihrer Tochter da. Versucht also nicht in dem Moment, wo ihr Mann quasi schläft, zu sagen, weißt du was, der wurde von irgendwas gebissen. Ich habe ein bisschen Schiss. Wir sind eh eigentlich nicht mehr so gut in der Ehe mit zusammen. Lass uns doch mal lieber zu Fuß abhauen.
Eine Erinnerung aus war aber eine Bedrohung. Ne? Also die konnten nicht einfach gehen.
Aber findest du nicht auch, dass diese Bedrohung über einen ganz langen Zeitraum gar nicht so richtig mehr Präsenz zeigt? Also es wird mal an die Tür gebollert, dann merkt man ganz schnell, dass Blake halt eine Bisswunde hat, dann wird sich um ihn gekümmert und in der Zeit hätte ich jetzt, also Werwölfe müssen anscheinend unheimliche Geduld haben, hätte ich gedacht, also ich hätte schon mal gedacht, dass da nochmal so der ein oder andere Moment kommt, wo nochmal so eine Tür oder so ein Fenster ausprobiert wird. Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Wie war es bei dir, Johannes?
Ich finde, man merkt so ein bisschen, da steht der Film sich vielleicht so selbst im Weg, weil dieser Mischung aus Familiendrama und halt irgendwie straighter Horrorfilm, mal ist der Film das eine und dann das andere. Also es gibt so eine Szene, da sind die auf so einem, was ist denn das? So einem Gartenhaus, was aber kein richtiges Dach hat. Wo ich denke, das fand ich eigentlich eine wirkungsvolle Szene.
Das war doch ein Gewächshaus, oder? Du meinst?
Gewächshaus,
oder Treibhaus, genau.
Genau, das, der Begriff hat mir gefehlt, genau. Und das fand ich irgendwie eine wirkungsvolle Szene, auch wenn das Verhalten vielleicht so wie nicht so das hellste war. Aber dann, wie du sagst, der Film nimmt sich dann immer so raus und dann gibt es halt diese Charaktermomente und ich glaube, der Film hätte entweder das eine mehr machen müssen, also er hätte full on dieses Grauen, ein geliebter Mensch verwandelt sich in ein Monster und das irgendwie mehr rausmachen müssen oder halt irgendwie so ein straighter Werwolf-Horrorfilm und der ist so irgendwie nicht weder das eine noch so das andere ganz.
Ja, ist wirklich, also irgendwie schade, weil, und das hatten wir schon ein bisschen angedeutet, also man von den MacherInnen auch gehört, sie haben sich so ein bisschen Vorbilder genommen, à la Cronenbergs Die Fliege, so ein bisschen im Body-Horror-Segment sich umgeschaut. Und es gibt so die ein oder andere Szene, die jetzt natürlich für uns alten, erfahrenen Genre- und Kinohasen jetzt nicht so den großen Schockeffekt hat, aber es gibt schon so zwei Momente, wo man schon so denkt, oh, was passiert jetzt gerade? Also das ist interessant bis eklig. Und das fand ich schon vom Design her ganz cool gemacht und das muss ich dem Film tatsächlich geben. Da hat er bei mir ein bisschen gepunktet. Lida, wie war das bei dir so in Sachen? Wir haben schon gesagt, Creature Design, ich fand's ganz cool. Ich mochte auch tatsächlich diesen schleichenden Prozess, dass das jetzt nicht so schnell geht. Aber dann gibt es ja doch am Ende so, ich sag mal so, das übliche Fingernägel kommen aus den Fingerkuppen rausgebohrt und so weiter. Also ich bin da auch wieder so zwiegespalten. Ich fand das Design eigentlich cool. Ich fand einige Momente cool. Ich mochte es, dass es nicht gleich von 0 auf 100 geht. Und dann geht's am Ende ja doch irgendwie auf 0 auf 100. Wie fandst du's?
Die Maske war technisch gut gemacht, handwerklich und so weiter. Also da kann man jetzt nicht meckern. Aber das Design selbst hat mir wirklich nicht gefallen. Das fand ich, ja, es sah einfach eher lächerlich aus. Also sorry, jetzt keine Beleidigung. Ich habe selbst eine Zahnspange jahrelang getragen, aber das sah einfach aus wie ein unglücklicher Überbiss. Und auch, wie du sagtest, diese ganzen Elemente mit Krallen wachsen nach und so. Ich hätte es da wesentlich effektiver gefunden, wenn man in einer vergleichsweise realistischen physischen Veränderung bleibt. Also sowas wie Haarausfall, Zahnausfall und dergleichen, ja. Fieber, Hautveränderung, aber eben nicht wirklich dieses, oh, ich werde jetzt hier zum Tier. Und dass man das mehr auf was Psychologisches gemacht hätte, zum Beispiel jemand rastet aus und benimmt sich animalisch, aber nicht dieses, ich kriege jetzt hier meine Wolfsöhrchen und so. Das, denke ich, wäre viel wirkungsvoller gewesen, gerade weil ja der Horror oft in dieser Grenze zum Möglichen liegt. Dieses, das könnte irgendwo noch passieren, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist. Aber dieses Creature-Design oder auch eine bestimmte, ja, das war dann einfach zu albern und da hat man es eben auch zu sehr, zu viel, zu nah gesehen. Da war es noch am Anfang, gerade in dieser Prolog-Episode, viel wirkungsvoller, wenn man nur mal kurz einen Schatten, nur mal eine kurze Silhouette sieht und nie so richtig weiß, was war denn da eigentlich. Und dann der Rest der Fantasie überlassen wird. Aber das wurde eben hier nicht gemacht und dann auch dieses Grunzen oder eine bestimmte Enthüllung, die dann irgendwann kam, die, denke ich mal, fast alle haben meilenweit kommen sehen. Ja, das war alles in allem doch sehr enttäuschend. Und dann war es auch so ein Film, wo man 10-mal dachte, jetzt kann er zu Ende sein. Also man dachte, gut, das ist hier das Ende. Und dann kamen nochmal irgendwie 10 Minuten und nochmal 5 Minuten, bis dann wirklich das Ende war. Also das war wirklich etwas too much.
Ja, also ich finde, es gerade so im zweiten Akt gibt es Teile, die ziehen sich wie Kaugummi, weil es auch immer wieder das gleiche Szenario ist. Also man versucht irgendwie durch eine neue Entwicklung zu entkommen. Dann merkt man, dass man nicht entkommen kann. Dann geht man wieder zurück ins Haus, dann geht man wieder woanders hin. Und also, alter Schwede, die Alien vs. Predator 2 MacherInnen, also die sagen sich, guck mal, es gibt noch andere Leute, die es im Dunkeln nicht hinkriegen. Also ich weiß nicht, was mit Licht und Schatten dieser Film versucht zu spielen. Er ist einfach manchmal nur dunkel und man soll nichts erkennen und es soll so Suspense-Momente kreieren, die aber für mich, und da komme ich eigentlich zu dem, was ich schon mal sagte, für mich wirken all diese Horror- und Werwolf-Einsprengselungen wirken so wie Pflichterfüllung, so nach dem Motto, ja, wir haben ja schon Wolfman auf dem Ding stehen und nicht irgendwie Familie Blake beim Wochenendplausch in der Hütte. Deswegen fand ich so fast schon wie eine lästige Pflichtübung und haben sie halt auch gesagt, weißt du was, mach ganz düster, dann sieht keiner was und dann kriegen wir so Erschreckungsmomente. Johannes, bin ich da auch wieder zu hart? Also ich sitze hier schon mit verschränkten Armen wie so ein Chefkritiker von der Taz oder vom Spiegel.
Hat mir alles gefallen. Ja, man muss ja auch leider sagen, diese ganzen Horrormomente, also die hat man ja alle auch schon, es ist irgendwie auch, wahrscheinlich haben wir alle schon mal alles woanders gesehen, aber wenn, kann man es ja irgendwie kompetenter machen, aber es gibt ja zum Beispiel eine Szene, wo Mutter und Tochter in so einer Scheune sind und es ist ganz dunkel. Und dann, das ist ja in der Theorie ganz interessant, aber ich musste da zum Beispiel, also es ist ein bisschen anders, aber ich muss an Schweigende Lämmer denken.
Ja.
Wenn wir die Szene haben, wo Clarice Darling da in diesem Raum ist und der Killer halt das Nachtsichtgerät hat und sie halt sieht, aber sie sieht das nicht. Muss man halt leider sagen, also gut, ne, vielleicht fieser Vergleich, aber Überraschung, Schweigen der Lämmer macht das viel, viel besser. Oder
und Beispiel, ich finde aber auch, der Film liegt ja auch auf diesen Vergleich komplett an, deswegen ist er dann auch selber schuld, wenn man diese Parallelen sieht und einfach merkt, dass Jonathan Demme das wesentlich besser inszeniert hat. zumindest.
Ja, ich muss auch ein bisschen an Rec denken. Das ist so ein spanischer Zombie-Found-Footage-Film. Da gibt's auch eine ähnliche Szene und die ist auch viel, viel effektiver. Und ich finde, es gibt halt viele Szenen, die sind, also es gibt immer das Potenzial, ist da, aber es fehlt dann irgendwie so der letzte Step dahin. Auch was Filme müssen jetzt, also Horrorfilme müssen nicht übermäßig gewalttätig oder brutal sein. Aber ich denke, also ich glaube, wir haben alle, ich glaube, es gibt so Gewaltsachen, wo ganz viele allergisch drauf reagieren und das ist sowas wie Fingernägel. Ja. Und ich muss sagen, ich fand das nicht sonderlich unangenehm, was hier passiert ist. Da habe ich schon, also da ist es gefühlt unangenehmer. Ich weiß, es gibt manchmal so Szenen, wenn Leute halt irgendwie der Fingernägel halb ab und dann ziehen sie sich ihn ab. Ja. Und da habe ich direkt so unangenehm auf dem Rücken. Und das hatte ich hier leider auch gar nicht. Also das fand ich ganz schade. Und ich muss irgendwie selber drüber nachdenken, weil in der Theorie ist das alles da. Auch, weil diese Szene ist gut gemacht. Das sieht super echt aus. Mhm. Diese ekligen Wollschnägel da rauskommen. Aber es hat mich überhaupt nicht tangiert.
Das ging mir mit den Zehen so. Also es gibt, wie heißt der denn? Netflix, Leave the World Behind, glaube ich. Amerikanische Literaturverfilmung, Endzeit, man weiß nicht so genau, was passiert. Und dem Sohn fallen nach und nach die Zähne aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe früher häufiger mal mit den Zähnen gemalmt im Schlaf und hatte meistens parallel dazu den Traum, dass ich mir so sehr auf den Kiefer beiße, dass ich mir meine Zähne quasi so rausbeiße. Und deswegen bin ich bei Zähnen immer richtig empfindlich. Und in diesem Film dachte ich auch so, okay, jetzt nimmt er einmal da so einen Zahn raus. Ach so, und das war's schon. Ich dachte, es geht jetzt weiter und man sieht so nach und nach, wie diese Zähne ausfallen. Und das finde ich dann immer richtig eklig. Und hier, finde ich, kriegt er dann quasi schade, so, dass es so ist, kriegt er so die Kurve und dann denkt man so, ach so, das ist ja gar nicht so schlimm. Also wie gesagt, auch beim Creature Design, ich gebe dem zu dem einen oder anderen Punkt und ich finde es auch, dass jetzt alles sehr handgemacht aussieht, wobei wahrscheinlich hier oder da der Computer sogar ein bisschen nachgeholfen haben dürfte. Aber ich finde, man sieht zumindest, dass es alles mit sehr viel Detailverliebtheit gemacht ist. Aber auch da wieder, es wirkt für mich irgendwie einerseits halbgar und andererseits wie so eine Pflichterfüllung, die man dann noch so raufsatteln muss, um zu sagen, guck mal, wir sind doch irgendwie ein Werwolf-Horrorfilm. Sind wir dazu kritisch, Lida?
Nein. Nein, sind wir nicht. Nein, das muss man jetzt auch irgendwann
ich möchte lösen.
Sagen.
Nein.
Und wie gesagt, den Film habe ich in einer doch sehr, sehr vollen Pressevorführung gesehen. Also da waren nicht nur drei Hardcore-Arthouse-Fanatikerinnen. Und gerade gemessen an den vielversprechenden früheren Werken des Regisseurs und der guten Besetzung hier, dem wirklich der effektiven Kamera von Stefan Duscio, kann man vielleicht mal hier den Namen nennen, oder dem guten Soundtrack. All die Sachen waren jetzt nicht meisterlich, aber wirklich auf hohem handwerklichen Niveau. Da wäre einfach viel mehr gegangen. Und da muss man das dann auch wirklich aussprechen. Da hat das Drehbuch nicht hingehauen. Und Lee Whannell hat ja selber das Drehbuch hier, also diesmal mit Corbett Tuck, der, muss ich persönlich sagen, habe ich jetzt kein Bild davon, was der sonst noch gemacht hat. Das Drehbuch
geschrieben. Das ist seine Frau tatsächlich. Die haben Kinder zusammen.
Ah, das ist seine Frau. Okay, wusste ich. Ich war mir nicht bewusst. Okay, aber gut, die beiden haben das hier zusammen gemacht. Hat dem Film vielleicht nicht so gut getan. Man kann es nicht tiefer erörtern, wenn zwei Leute, die zu eng beieinander sind, vielleicht ihre Fehler gegenseitig nicht mehr so finden oder sehen oder zu verliebt in das Werk des anderen sind. Aber jedenfalls hat die Story hier wirklich die entscheidenden Schwächen. Und genug Budget war ja da. Also wenn man vergleicht, Invisible Man hat ja, glaube ich, nur ein Budget von fast einem Viertel. Ne? Also 7 Millionen waren das ja, glaube ich. Und hier sind es 25. Also das wäre gar nicht nötig gewesen. Hier, man hätte vielleicht sogar mit weniger mehr erreicht.
Ja, das kann tatsächlich gut sein. Also ich bin sowieso überrascht, das ist jetzt die erste Arbeit von ihr. Sie ist, glaube ich, irgendwie auch viel vor der Kamera vorher mal gewesen. Aber jetzt schreibt sie dann zum ersten Mal und finde auch, das merkt man, da kommt halt viel aus der Drehbuch-Mottenkiste. Ich meine, Lee Whannell war jetzt auch nicht, der machst du auch raus, der versierteste Schreiber. Und ich muss noch eine Sache, die mich auch immer wieder bei The Invisible Man, da fand ich die total toll. Dieses Spiel mit Elizabeth Moss, ist die unzurechnungsfähig, erzählt die quasi, also hat die hier einen, man will jetzt ein bisschen, ich hoffe, da darf man noch, man weiß damit, was ich meine, man denkt ja, die ist so ein bisschen neben der Spur irgendwann und das Umfeld denkt das auch. Und ich glaube, gerade mit dem Ansatz Werwolf hätte man das hier auch ganz gut ausspielen können. Also dieses, du bildest dir was ein, man hätte vielleicht auch diesen Biss vielleicht gar nicht so früh haben können, sondern erst so im Laufe des Films und nicht gleich im ersten Akt so gegen Ende, so dass man das so langsam entwickelt mit dem, also das ist doch nur ein Wildschwein und die wollen uns ja irgendwie ein Wildschwein als Werwolf verkaufen und das gibt's doch nicht und weiter war und das hätte mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Man soll jetzt nicht als irgendwie kleines Podcastchen da den Film neu entwickeln wollen und auch schon irgendwie nicht in so eine Development-Geschichte irgendwie von 2-3 Jahren versuchen, in ein paar Minuten zu diskreditieren und da aufzulösen. Aber es gab so andere Ideen, die mir so, ich dachte nämlich, das spielt ja dann so ein bisschen aus, so dieses, dieses Bigfoot-Ding, ne? Also es gibt's doch gar nicht und wie kommst du auf so die Idee? Schade, dass das nicht gespielt hat. Ich muss eine Sache noch sagen, weil du sagtest, Walfisch-Score ist ganz gut. Ich fand den fast schon nervtötend. Ich fand den so drauf. Die Tonspur selber fand ich total in Ordnung mit dem knarzenden Boden, mit dem Waldgeräuschen, so wie Johannes das auch schon sagte. Aber der Score selber hat mir irgendwann wirklich richtig Kopfschmerz gemacht, weil es einfach nur so ein grollendes Dröhnen war, was mir, ich sag's jetzt mal auch so deutlich, tierisch auf den Sack ging. Ach Johannes, rette uns. Was nehmen wir mit aus Wolfman? Oder was nimmst du mit? Was nimmst du Positives vor allem mit? Natürlich aber auch Negatives.
Also du möchtest mein Fazit haben?
Ja, hast du noch irgendwas, wo wir gesagt haben, das ist ein Aspekt, den haben wir noch gar nicht beleuchtet. Da habe ich noch einen Punkt, den ich setzen möchte. Ich weiß nicht, ich bin relativ durch mit meinen Punkten.
Ja, ich auch. Also meinetwegen können wir zum Fazit kommen.
Ja, dann leg mal los. Wolfman, Hit or Miss?
Ja, für mich eher Miss. Also ich finde... Es ist halt ein, also der ist wertig produziert. Also ich finde, man kann sagen, das ist kein billiger Mist oder sowas. Das kann man sich im Kino, finde ich, aus der Perspektive angucken, aber es ist halt, also der ist nicht sonderlich spannend, der ist nicht sonderlich interessant, der macht aus seinem Potenzial halt viel, viel, viel zu wenig. Und ich finde gerade auch in der aktuellen Zeit ist das so traurig, weil es gibt ja, also ne, wenn wir uns letztes Jahr angucken, was für spannende, innovative Horrorfilme es aktuell gibt. Also das ist ja, und auch, die auch Blumhouse rausbringt, wirkt das wirklich ganz, ganz ärgerlich einfach. Also ich bin halt, ne, ich habe jetzt liefen wir auch Trailer, also ich bin sehr gespannt hier auf The Monkey von Osgood Perkins, der jetzt auch bald rauskommt. Das sieht viel, also vielleicht wird's auch furchtbar, wissen wir noch nicht, aber es sieht einfach viel, viel spannender aus und es gibt noch so viele andere, auch den Trailer zu Sinners, also dem neuen Film von Ryan Coogler, das sieht, wo ja vielleicht Vampire, ich weiß, man weiß es nicht genau, aber
man munkelt,
auch sowas,
ja.
Genau, und da bin ich super gespannt drauf. Und da muss man einfach sagen, Werwolf ist halt wirklich, der ist so zahm, so ambitionslos, würde ich gar nicht sagen, weil ich glaube, die Ambition dahinter war da, aber der ist so, also das Ergebnis ist dann leider sehr konventionell geworden einfach und nicht so auf, also auch nicht, ja, nee, hat mich nicht gegruselt leider.
Nee, also ich glaube auch, dass das, was erzählt werden soll, also als Familiendrama mit ein bisschen mehr Fleisch, einfach nur ein Familiendrama hätte sein können. Man trifft sich in der Waldhütte, man merkt so, man entfremdet sich, hat sich in der Stadt. Also es ist ja auch so noch so ein Aspekt, das ist ja ein Erbe, was angetreten werden soll und es wird so verkauft als, ja komm, wir machen so ein tolles Wochenende oder ein paar Wochen in den Wäldern von Oregon. Ich bin jetzt kein Ami, deswegen weiß ich nicht, wie toll das dann auf dem Papier ist. Also die Bilder selber waren einigermaßen schön, aber Wald ist jetzt an sich für mich auch als Familienmensch, wäre jetzt nicht das ultimative Highlight-Ziel. Aber mein Fazit fällt tatsächlich, also ich war kurz nach dem Film doch deutlich enttäuschter. So im Nachhinein denke ich, ja, kann man mal machen. Ist auch immer ja die beliebte Frage, Kino oder nicht. Guckt den euch gerne im Kino an. Also hat jetzt in Amerika auch am ersten Wochenende einigermaßen performt. Liegt es auch nicht irgendwie auf eine Fortsetzung an? Das können wir, glaube ich, auch im Non-Spoiler-Part schon andeuten.
Die Tochter.
Also ist ein geschlossener Film. Ja, genau. Und macht damit, was ihr möchtet. Mir war es teilweise, also jetzt nicht prätentiös, aber mir war es teilweise einfach, man deutet an, subtil zu sein, ist aber dann das Gegenteil davon. Deswegen sehr schade. Ein Kollege fasste es zusammen, Saw ist halt auch schon 20 Jahre her. So, Nivernell müsste so langsam mal wieder was produzieren und was machen, was so richtig innovativ erscheint. Nida, du bist, glaube ich, von uns dreien so die Positivste. Erzähl mal, wie sieht dein Resümee aus?
Ja, wenn der Film doch nur 2 Kapitel hätte statt 3 oder ein Kurzfilm gewesen wäre, dann hätte er sicherlich ein sehr hohes Niveau erreicht. Denn hier sind wirklich alle Voraussetzungen da, um einen vielleicht nicht meisterlichen, aber doch sehr unterhaltsamen Horrorfilm mit noch etwas mehr psychologischem und gesellschaftskritischem Gehalt als üblich zu machen. Aber leider wird dieser, ja... Also wird dieses Drehbuch irgendwann in die völlig falsche Richtung gesteuert und legt dann eine Bruchlandung hin, die so ein bisschen an das erinnert, was in dem Film an einer Stelle mit einem Auto passiert. Gut gespielt, sehr gute atmosphärische Bilder. Wir haben hier ein schönes Natursetting. Wir haben ja gute Kameraführung und wir haben ein paar wirkungsvolle Episoden. Aber das letzte Drittel, da driftet leider alles ins Lächerliche. Wie gesagt, ihr könnt euch den Film durchaus angucken, aber die Enttäuschung ist umso größer, gerade weil man sieht, was da möglich war.
Hm. Ja, das fasst es wirklich ganz gut zusammen. Also so ein berühmter Was-wäre-wenn-Film, der deutlich stärker wäre, wenn er seinen Akzent richtig setzt. Prima. Jetzt wollen wir noch ein bisschen, also ich zumindest habe so zwei Aspekte, die ich im Spoiler-Part noch unterbringen möchte, über die ich noch kurz mit euch reden möchte. Deswegen, wer jetzt noch zuhört, also jetzt folgen wirklich Spoiler, die auch das Ende des Films betreffen. Der, wer also jetzt noch zuhört, ist selber schuld, es sei denn, er hat den Film schon gesehen. Es gibt zwei Sachen. Der erste ist der die berühmten Anführungszeichen, Twist um, ich habe immer den Vater geschrieben mit Doppel-T. Also es ist ja am Ende so, dass der Wolfsmensch, der auch Blake gebissen hat, sich tatsächlich als der Vater entpuppt, den Blake so lange nicht gesehen hat, der also doch noch gar nicht verstorben ist. Ich fand diesen Twist völlig egal und total unnötig und gleichzeitig, wie du schon sagtest, Lida, der ist ja nicht nur meilenweit zu riechen, sondern der ist quasi, hat vorher noch einen Fax geschickt, dass er gleich um die Ecke kommt. Wie fandet ihr den, Johannes? Lida hat schon, glaube ich, gesagt, dass sie den jetzt nicht so äußerst gelungen fand und auch sehr weit vorausgeahnt hat. Wie war es bei dir?
Ja, das ging mir natürlich ganz genauso, auch wenn man sagen muss, und da war ich sehr überrascht, bei Teilen des Publikums in der Sneak Preview hat das funktioniert. Mhm. Also da waren wirklich so, nein, was? Das war der Vater. Und ich habe gedacht so, also muss natürlich auch sagen, es ist ein Sneak Preview Publikum. Ich finde immer toll, wenn Leute in Sneak Preview gehen, auch vor allem jüngere Leute, das ist ja ganz schön, aber es waren natürlich auch nicht so wenig Leute am Handy. Und vielleicht hat das da dem Twist in Anführungszeichen geholfen, aber ich fand den auch, also auf dieser Metaebene, ne, was das Thema angeht, mit diesem ne, gewisses Bild von Männlichkeit, finde ich, ergibt das schon Sinn, dass der Vater das sozusagen, ne, das nochmal einholt und er ist das Böse, etc. pp. Aber nee.
Ja, und ich muss auch sagen, dass dann, also es gibt dann ja keinerlei emotionalen Payoff, weil diese Szene, in der sich dann die beiden dann ja doch schon, also zumindest ist Blake da weitestgehend zum Werwolf mutiert, dann gibt's so einen Kampf und der kann ganz geil sein, auch inszenatorisch, aber auch der wirkt so nach dem Motto, ja, müssen wir jetzt halt machen. Also geht so ein, zwei Minütchen, währenddessen versuchen Mutti und Tochter so ein bisschen die Flucht zu ergreifen. Deswegen wird auch er gerne mal weggeschnitten oder weggeschwenkt. Deswegen war auch dieser ganze Kampf irgendwie so ein bisschen unterwältigend, muss ich sagen. Lida, wie ging es dir mit dem Twist und auch mit diesem, ja, ich will das gar nicht Endkampf nennen, weil es wirklich so ist nach dem Motto, komm, wir haken das auch noch schnell ab.
Ja, also der Twist, den hat man von Anfang an kommen sehen, was jetzt nicht so schlimm gewesen wäre, wenn der Film es nicht wie eine Riesenenthüllung dargestellt hätte. Ja. Dann hätte man auch viel offener damit umgehen müssen, was da sich anbahnt, was auch vielleicht dem Film sogar gut getan hätte. Aber auch dieses endgültige Ende, dass die Frau dann symbolisch die toxische Männlichkeit, auch wenn es im privaten Rahmen ist, quasi abknallt und sich davon trennt, das war mir dann alles zu, ich hatte ja schon vorher gesagt, unausgegoren, aber das wirkte für mich zum einen unrealistisch als auch aufgesetzt. Einmal finde ich es hier eigentlich kontraproduktiv, weil der Film versucht, so ein bisschen quasi wie Blake modern und auch feministisch zu sein und so weiter, aber es genau falsch macht, weil es hier nämlich wieder gesagt wird, dann ist die Aufgabe, das Problem der toxischen Männlichkeit zu lösen, nicht etwa, dass die Männer an sich arbeiten, sondern die Frau muss das erledigen. Und man dann auch so denkt, so, what the fuck? Du kannst dich ja als Frau nicht einfach aus der Welt, in der du nun mal mit den Männern lebst, rausklinken oder die alle umknallen oder so. Also diese Lösung, die fand ich zum einen zu extrem, zum anderen aber witzig und dann aber anhand dessen, was der Film mutmaßlich sagen oder ausdrücken will, auch kontraproduktiv. Das hat dann alles wirklich nicht funktioniert und dann musste ich auch immer so ein bisschen daran denken, wie davon gesprochen würde, dass man die Tochter nicht traumatisieren wollen würde und ja, das hat ja wohl nicht geklappt.
Ja, und diese ganze Geschichte mit dem, mit, also du hast sie schon angeschnitten, mit der Tötung dann von Blake von durch seine Frau. Da ist, ich finde, es, man investiert sehr viel Zeit, um uns klar zu machen oder klar machen zu wollen, muss ich ja eher sagen, für mich ja eher erfolglos, dass das eine Familienbande ist, dass die sehr große Beziehungsgeflechte untereinander haben. Und Vater und Tochter haben tatsächlich dieses auch. Aber dann ist für mich dieses fast schon straight abknallen, ohne einen emotionalen Anker, einen Moment zu haben, wo es vielleicht nochmal ein Tätscheln der Wange gibt der Tochter oder einen Blick zwischen Frau und Mann. Ja, da bin ich vielleicht Romantiker oder bin ich vielleicht auch ein bisschen oldschool, aber das hat mir einfach so gefehlt. Ich fand dieses simple Abknallen, also ich fühlte mich wie in so einem Rian Johnson-Film, der dann irgendwie quasi mal eben schnell sagt, ja gut, jetzt, und wandern wir nochmal die Erwartung, dass das jetzt hier emotional wird. Sie knallt ihn einfach ab. Also ich fand das schade, gerade auch, weil diese Spiegelung der ersten Szene ja auch noch dabei war. Es war auch wieder ein Hochstand. Man hätte da auch wesentlich mehr Spannung rausziehen können. Das ist auch noch so ein Moment. Aber dann fand ich es wirklich schade, dass es wirklich so ja, so erledigt wird und einfach abgehakt wird und dann nicht nochmal emotional irgendwie, ja, reinvestiert sozusagen wird. Wie ist es bei dir, Johannes?
Ja, voll. Vor allem, man muss ja sagen, am Ende sagt die Tochter dann ja auch noch zu der Mutter, er möchte, dass du es beendest, wo ich auch denke, also wirklich? Nee, also das hat auch wirklich haben alle mitbekommen. Mhm. Ach, nee, das hätte einfach nicht sein müssen. Das war auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich muss jetzt erstmal drüber nachdenken, was genau das Ende war. Und ich habe den Film gestern gesehen.
Ja, es ist halt schnell, es ist halt Fastfood-Monster-Genre. Es hat man irgendwie, also sieht am Ende, am Anfang ganz gut aus und man hat auch ganz viel Appetit und am Ende ist dann aber doch der Bauch leidlich voll. Man ist auch gar nicht gesättigt, weil da keine Ballaststoffe drin sind und ja, man möchte ja am nächsten Tag was ganz anderes haben. Also für mich schon, ja, zu Anfang des Jahres so in Sachen Horror so eine kleine milde Enttäuschung, auch wenn die Erwartungshaltung gar nicht so groß bei mir war. Kleine milde Erfreunisse könnt ihr bei uns beim Tele-Stammtisch ja jederzeit hören im Podcatcher. Der ist immer übervoll, also ist wie so ein All-You-Can-Hear-Buffet. Ansonsten Hinweis natürlich immer auf unseren noch immer relativ frischen Discord-Server. Da sind wir gerne im Austausch mit euch als Community. Mittlerweile sind wir auch so groß, dass das Wort nicht mehr wie so aufgesetzt wirkt, sondern es stimmt tatsächlich. Wir haben eine Community. Wir haben gleichzeitig unsere Social-Media-Seiten. Also ihr findet uns immer überall, wo es Likes gibt. Schreibt uns gerne, wie ihr The Wolfman fand oder nur Wolfman. Ganz wichtig auch mit dem Man in zweiter Stelle, nicht als ein Wort, sondern als zwei. Wir haben es verstanden. Ja, vielen Dank. Ab 23.01. im Kino, falls ihr reingeht, wünsche ich euch viel Spaß. Schreibt uns gerne, wie ihr ihn fandet. Und ansonsten bedanke ich mich bei meinen beiden MitstreiterInnen und wir alle drei wünschen euch viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Tele-Stammtisch und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.